Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Machen unterschiedliche Geschichtsbilder Freundschaft mit Russland unmöglich? Die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Kriegsendes sind beendet. Zeit, ein Fazit zu ziehen. Während die Erinnerungskultur für alle am Zweiten Weltkrieg beteiligten Nationen immer bedeutsamer wird, entstehen zugleich auseinanderdriftende Geschichtsmythen. Eine Meinung von Astrid Segener. Der russische Politphilosoph Pavel Schelin hat neulich in einem Interview eine wichtige Beobachtung gemacht. Während selbst in Zeiten des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und dem Westen Einigkeit in der gemeinsamen Niederringung des Faschismus, des absoluten Bösen, bestanden habe, spalte sich nun das Geschichtsbild auf. Schelin spricht von einer Mythologisierung, einer geradezu religiösen Aufladung der Historie, was zugleich dazu führe, dass die Vertreter des jeweils entgegengesetzten Geschichtsnarrativs als Feinde betrachtet würden, mit denen eine Kooperation nicht möglich sei. In dem von den USA dominierten Westen werde weiterhin die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Nationalsozialismus bejaht, zugleich sei man aber die Ansicht, man habe mit dem Sowjetkommunismus, damals notgedrungen als Verbündeter erwählt, einen anderen Dämon am Leben gelassen. In der europäischen Variante werde der Stalinismus sogar noch als das größere Übel bewertet. Die Osteuropäer sehen am 9. Mai 1945 überhaupt keinen Grund zu feiern. Für sie sei er eine weitere Niederlage, denn dadurch seien sie der sowjetischen Herrschaft unterworfen worden. Am ehesten kompatibel mit dem russischen Geschichtsbild sei das Asiatische, das im Sieg über den Faschismus vor allem den Aspekt der Dekolonialisierung betone. Auf die anschwellende deutsche Geschichtsdiskussion geht Schelin nicht ein. Dabei ist gerade bei ihr das Abweichen besonders signifikant. Mittlerweile wird die deutsche Opferrolle nicht mehr nur von den Rechten betont, sondern auch im deutschen Mainstream. Die Medien waren voll von den Schicksalen deutscher Lanzer an der Ostfront, vom schweren Los deutscher Kriegsgefangener in den sowjetischen Lagern, von den Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten, die dem sowjetischen Vorstoß zu entkommen suchten und die, wie im Fall der Wilhelm Gustloff, ihr Grab in der Ostsee fanden. Auch die Verschleppung der Sibirienfrauen zur Zwangsarbeit in der Sowjetunion fand Erwähnung. Der historische Zusammenhang, nämlich der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion, fehlt häufig, sodass diese leidvollen Schicksale die Betreffenden wie aus heiterem Himmel herausgetroffen zu haben scheinen. Der Rezipient kann sie sich nur mit der üblichen, medial propagierten russischen Grausamkeit erklären. Dagegen werden die individuellen Schicksale von Sowjetbürgern als Opfer des Nationalsozialismus gerne verdrängt. Ohnehin lässt man Roter Westen hauptsächlich als Plünderer und Vergewaltiger auftreten. Auch die neue Parlamentspräsidentin Julia Klöckner stellte in ihrer Rede zum 8. Mai das Leid der im Zweiten Weltkrieg vergewaltigten deutschen Frauen ins Zentrum ihrer Rede. Sie nannte zwar nicht explizit die Rote Armee als Täter, aber spätestens mit dem Bezug auf die gleichgearteten, angeblichen russischen Verbrechen in Butscha, Irpin, Mariupol und so weiter, wird die antirussische Stoßrichtung des Gedenkens an deutsches Leid deutlich. An diesen Orten würden wieder Mädchen und Frauen zu Opfern sexualisierter Gewalt eingesetzt als Kriegswaffe. Es werden zwar die nationalsozialistischen Verbrechen und Deutschlands Schuld am Zweiten Weltkrieg nicht geleugnet, auch die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung des KZs Auschwitz und bei der Niederringung des nationalsozialistischen Deutschlands wird in der Regel gewürdigt. Allerdings selten, ohne zumindest einen der drei Punkte zu erwähnen. Zum einen, dass die Sowjets Deutschland nur befreiten, um unmittelbar anschließend eine zweite Diktatur zu errichten, 45-jährige russische Gewaltherrschaft in Mittel- und Osteuropa. Zum anderen wird, zum Beispiel in der Klöckner-Rede, die Rolle der Ukrainer und andere Sowjetvölker bei der Befreiungstat von 1945 besonders betont. Dagegen werden die Verbrechen der Roten Armee und der Sowjetherrschaft mit Vorliebe allein den ethnischen Russen zugeschoben. Besonders deutlich wird das an einer Rede des EU-Abgeordneten René Aust von der AfD. Auffallend ist zudem eine doch recht deutliche Distanzierung der medial als prorussisch verschrienen AfD. Anlässlich des Jubiläums des Kriegsendes entstand ein veritabler innerparteilicher Geschichtsstreit, bei dem die Russenstusser viel einstecken mussten. Matthias Moosdorf, der von der etablierten Presse wegen seiner guten Russlandbeziehungen angeprangert worden war, wurde von der Fraktion nicht mehr in den renommierten Arbeitskreis Außen gewählt. Und der neue außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Markus Frohnmeier, war sich nicht zu schade, das antirussische Narrativ von angeblichen Cyberangriffen und Einflussnahmen wiederzugeben und zugleich eine Drohung auszustoßen. Wer mit diesen Maßnahmen gegen Deutschland oder seine Verbündeten operiere, müsse mit einer entschlossenen Reaktion rechnen. Friedenspartei AfD, das war einmal. Zu der hohen Wertschätzung, die der Sieg vom 9. Mai 1945 in der russischen Gesellschaft genießt, gerade in den Zeiten einer erneuten Bedrohung aus dem Westen, muss ich nicht viel sagen. Die Bilder vom Tag des Sieges 2025 sind noch allen gut in Erinnerung. Man würde die hohe emotionale Bedeutung des sowjetischen Sieges unterschätzen, ginge man davon aus, diese rege Beteiligung der einfachen Leute an den Feierlichkeiten sei lediglich von der russischen Regierung aufgezwungen. Schon allein die Tatsache, dass das unsterbliche Regiment ursprünglich eine Graswurzelbewegung war, sollte eines Besseren belehren. Es handelt sich um ein fast schon religiös aufgeladenes Mysterienspiel vom drohenden Tod des sowjetischen Volkes und seiner siegreichen Wiederauferstehung dank der ruhmreichen Roten Armee, die die nationalsozialistische Bestie besiegt hat. Und wiederauferstanden kann sich tatsächlich die ganze russische Nation fühlen, denn auch wenn man zur glücklichen Ausnahme derer gehört, die keine Familienangehörigen verloren haben, so hat doch nahezu jeder Urgroßvater und oft auch die Urgroßmutter gegen die Invasoren gekämpft. Und jeder Russe kann sich noch heute als Überlebender der geplanten Vernichtung durch den Generalplan Ost begreifen. Zugleich kann einen diese russische Konzentration auf den Zweiten Weltkrieg als den Fixpunkt der deutsch-russischen Beziehungen erschrecken, zumal im russischen Mediensegment immer weniger Unterschiede zwischen Deutschen und Nazi gemacht zu werden scheinen. So postete RT-Chefin Margarete Simonyan auf X eine mit englischen Untertiteln unterlegte Version des Liedes «Svechenne Vajna». Überall, wo im russischen Original von Faschisten oder faschistisch die Rede war, stand in der englischen Übertragung Deutsche oder Deutsch. Diese Abweichung vom Original mag als warnende Botschaft an die Merz-Regierung gerichtet gewesen sein. Nichtsdestotrotz muss sie jeden Deutschen erschrecken, der Unerbittlichkeit der sowjetischen Kriegsführung während des Zweiten Weltkriegs eingedenk ist. Auch die Bezeichnung der Wehrmacht und ihrer Soldaten als Hitlerfaschisten oder Nazisoldaten in den russischen Medien wirkt abstoßend. Immerhin handelte es sich bei ihnen meist, im Gegensatz zu den SS-Einheiten der europäischen Nachbarländer, nicht um Freiwillige, sondern um Wehrpflichtige. Es entsteht die verzweifelte Einsicht, als Deutsche bleibe man doch immer der Nazi und sogar ein latentes Bedrohungsgefühl. Haben die Russlandfeinde nicht doch recht mit ihren Warnungen, Russland wolle die Deutschen vernichten? Es bleibt ein bohrendes Unbehagen. Deutsche Russlandfreunde, gerade mit westdeutscher patriotischer Prägung, fühlen sich daher gleich von zwei Seiten unter Druck gesetzt. Dass sie von den Russophoben als Vaterlandsverräter und Russenstusser beschimpft werden, daran haben sie sich gewöhnt. Sie sind dennoch größtenteils nicht eingeknickt, sondern haben sich weiterhin zur Freundschaft mit Russland bekannt, auch wenn ihnen das in der real existierenden BRD nur Nachteile bringt. Zugleich haben sie aber den Eindruck, dass auch Russland ihnen die Pistole auf die Brust setzt. Man könne nur dann ein Freund Russlands sein, könne nur dann Russland richtig lieben, wenn man kommunistische Geschichtsnarrative übernehme, die Rote Armee in den Himmel lobe und die Verbrechen der von der Sowjetunion eingesetzten und gestützten DDR-Regierung verharmlose. Das bringen allerdings nur die wenigsten Deutschen fertig. Meist sind es kommunistische Westdeutsche oder DDR-Ostalgiker mit Schildern »Dank euch, ihr Sowjetsoldaten« und sowjetischen Kriegsliedern auf den Lippen, an den Feiertagen die sowjetischen Ehrenmale und Grabstätten der Rotarmisten zu besuchen. Und es hat nicht unbedingt damit zu tun, dass man die deutschen Verbrechen im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion leugnen will. Es entsteht vielmehr das Gefühl, man müsse sich nach der militärischen Kapitulation von 1945 jetzt auch noch mental unterwerfen. Man müsse Russe werden, sich auf die Seite der Sieger schlagen, um als Freund Russlands und Kriegsgegner akzeptiert zu werden. Nur dann gelte man nicht als Hitlerfaschist und Nazi. Was bleibt, ist eine Aporie. Deutsche und russische Geschichtsmythen im schelinschen Sinne lassen sich nicht vereinbaren. Solange Deutsche Deutsche bleiben, werden sie die Verlierer des Zweiten Weltkriegs sein. Solange Russen Russen bleiben, werden sie den Sieg im großen Vaterländischen Krieg grandios feiern. Da bleibt eine Kluft, die sich nicht so einfach überbrücken lässt. Und es hilft auch nichts, diese Kluft zu verdrängen. Freundschaft verlangt auch Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, den Mut, sich einzugestehen, dass es da einen Bruch im wechselseitigen Geschichtsbild gibt. Am Schluss seiner Putin-Biografie schreibt der frühere ARD-Journalist Hubert Seipel: Der Krieg der Erinnerung anstelle der Erinnerung an die Kriege garantiert nur eines: Krieg. Dieser Satz sollte beiden Seiten als Mahnung dienen. Denn sollte er sich bewahrheiten, scheint uns ein neuer schrecklicher Krieg bevorzustehen.
Das war der RTDE-Podcast.